Scham ist ein gemachtes Gefühl, ein politisch gewolltes Gefühl. Also Menschen schämen sich ja nicht einfach, sie werden beschämt. Ich habe den Eindruck, wann immer ich etwas verstehe, da sind wir wieder beim Verstehen, dann wird es leichter und auch einfach zu erzählen. Und das ist der Motor auch, ne? Diese Dinge erzählen zu wollen, auch gerade wenn sie wehtun. Da zieht es einen ja hin. Also ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit vielleicht. Und ich habe diesen unglaublichen Satz gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich bin froh, dass es ihn gibt. Die Aufmerksamkeit auf all diese Ebenen, die gern so als sekundär oder irrelevant weggekehrt werden. Das ganze Feld des Spirituellen, so würde ich sagen, das ist für mich um Klassen lauter geworden in den letzten Jahren. Es ist wie so ein anderes Einstiegsfeld und es ist auch eine Ressource.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende, Ihrem Chrismon-Podcast zu den Themen Tod und Sinn des Lebens. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche heute mit Daniela Tröscher. Hallo Frau Tröscher.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
Dieser Podcast hat immer eine Frage, die alle am Anfang bekommen und die lautet, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Das letzte Mal eigentlich, wann immer ich ein Flugzeug besteige, das ist irgendwie so ein Bild, das ist ein Raum, das ist eine Situation, die mag ich nicht so besonders gerne. Genau, Fliegen ist mit Tod assoziiert.
Aber Sie machen es trotzdem manchmal?
Ja, inzwischen wieder und auch recht unbedarft, aber trotzdem ist das ein Begleiter auf diesen Reisen.
Aber hatten Sie da mal so ein Erlebnis, was das hervorgerufen hat, diese Flugangst in Anführungsstrichen?
Ja, einmal, also auf einem Rückweg aus dem Sommerurlaub und alle anderen sind nach Köln geflogen und ich als Einzige nach Berlin. Und ich glaube auch, weil ich alleine war und das war so Gewitter und so die Masken fielen runter und der Pilot hat einfach nicht mit uns gesprochen. Und ich glaube, da sind wir vielleicht schon beim Thema. Also genau, ich saß da ziemlich alleine und dachte, wirklich jetzt? Mit 25? Das ist irgendwie doof.
Es hat aber, die Leute links und rechts hatten auch Angst.
Die hatten alle Angst, genau.
Und der Pilot hat nichts gesagt?
Mm-mm.
Das ist auch irgendwie absurd.
Ja, das war absurd und ich war sehr, sehr froh, als ich dann auf dem Berliner Boden wieder stand.
Ich bin mal im Landeanflug auf London in eine sogenannte Wirbelschleppe gekommen mit dem Flugzeug. Es war Lufthansa, also großes Flugzeug. Und Wirbelschleppe ist, dass man zu nah an das vorgehende Flugzeug irgendwie rankommt und die Luftverwirbelung, die durch die Turbinen entstehen, das Flugzeug da reinkommt. Und deswegen haben wir uns um 180 Grad gedreht. Das ganze Passagierflugzeug und dann wieder zurück und dann ist der Pilot durchgestartet, weil er den Landeanflug abgebrochen hat. Er hat dann mit uns gesprochen, hat gesagt, wir brauchen keine Sorgen haben und das Flugzeug hält das ohne Probleme aus. Das kann passieren. Es wirkt dramatischer, als es war. Und dann waren wir auch alle wieder beruhigt, aber kurz habe ich gedacht, jetzt ist vorbei.
Wow.
Weil so eine 180-Grad-Drehung im Passagierflugzeug, damit rechnet man nicht.
Ja, nee, überhaupt nicht.
Ja.
Und die war angekündigt? Die 180-Grad-Drehung war angekündigt?
Nein, nein, das passierte aus Versehen.
Eben,
sozusagen.
Ich wollte
also,
gerade
dass
sagen.
Diese Luftverwirbelung haben gemacht, dass wir uns um 180 Grad gedreht haben.
Und danach wurde...
Und dann hat er dafür gesorgt, dass wir uns wieder zurückgedreht haben, dass wir quasi nicht verkehrt rum waren. Und dann sind wir wieder durchgestartet. Und dann hat er erst mit uns gesprochen.
Dann,
vorher hat er vielleicht anderes zu tun gehabt.
Er hat wohl anderes zu tun.
Beim Fliegen denken Sie an den Tod. Aber wann ist der letzte Flug her? Wie lange ist der letzte?
Vor zwei Wochen bin ich das letzte Mal geflogen.
Und da war es auch so tatsächlich?
Ja, aber der ist so, wie sagt man das so hübsch, der sitzt dann auf dem Rücksitz oder ich rede kurz mit ihm und ich kenne den Gedanken, ja, ich kenne diese Gedanken und sie sind nicht mehr, also sie sind nicht mehr bedrohlich oder fühlen sich nicht mehr wirklich existenziell an. Naja, und das, ich meine, mein Sohn hat früher immer gesagt, das Leben ist lebensgefährlich und das stimmt ja auch. Das gehört dazu.
Es ist sogar tödlich.
Es ist tödlich.
Ja. Vielen Dank für den ersten Einblick. Ich stelle unseren Hörerinnen und Hörern nochmal vor, mit wem wir heute sprechen. Und zwar Daniela Tröscher ist Schriftstellerin. Bekannt wurde sie vor allem durch ihr Buch, ein Memoir, Lügen über meine Mutter von 2022, mit dem sie auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand und was verfilmt wurde. Und wie ich gelesen habe, korrigieren Sie, wenn es nicht stimmt, dass dieses Jahr ins Kino kommt.
Richtig, im Herbst.
Im Herbst kommt es ins Kino. Sie hat danach, also letztes Jahr erschienen, noch ein Memoir geschrieben, Junge Frau mit Katze. Und jetzt gerade ist ein Essay von ihr erschienen, der heißt Sprechen, ist bei Hansa Berlin in der Reihe Leben erschienen, wo so große Themen des Lebens in schlanken, interessanten Büchern bearbeitet werden. Also Sprechen. Vielen Dank, Frau Tröscher, nochmal, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Ich habe zur Vorbereitung einen Podcast gehört, den Sie mit Judith Holofernes zusammen gemacht haben. Mhm. Und da habe ich dann kurz geschluckt, weil da erzählen sie, dass sie eigentlich gar nicht gerne so reden über ihre Bücher, beziehungsweise, dass sie das eigentlich nicht so möchten und dass sie sich freuen, wenn es wieder vorbei ist. Da habe ich gedacht, oh Mist, jetzt sind wir ganz am Anfang dieses über das Buch, neue Buch reden.
Das ist richtig, das ist das erste Gespräch überhaupt, das ich dazu führe. Das habe ich gesagt bei Judith im Podcast.
Ja, ganz am Anfang, da geht es herum.
Ganz am Anfang.
Ja.
Das mag auch der Tatsache geschuldet gewesen sein, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr, sehr viele Interviews gegeben hatte und eine große Lesereise hinter mir lag. Also sagen wir so, ich finde schon mitunter, dass die Texte ein bisschen zu sehr gerahmt werden durch diese vielen Interviews und Aussagen, und die Texte selbst sind so klug und sie können eigentlich für sich stehen. Und ich habe manchmal Zweifel, ob ich überhaupt die Expertin bin für meine eigenen Texte, weil wenn ich sagen könnte, was ich schreibe, würde ich es nicht schreiben müssen. Daher kommt es, glaube ich. Aber ich rede ja auch sehr, sehr gerne mit Menschen. Also ich bin ein sehr geselliger Mensch und ich rede inzwischen ja auch sehr gerne in der Öffentlichkeit. Also von daher möchte ich das zumindest für diesen Kontext nicht gelten lassen. Ich nehme das zurück. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und ich freue mich auf das Gespräch.
Das ist gut, aber ich hatte nämlich dann natürlich jetzt, oder was heißt natürlich, ich habe dann das zusammengebunden mit dem Anfang ihres neuen Buches, wo es ja ums Missverstehen auch geht, um das Verstehen und Missverstehen, und dass eigentlich das Missverstehen in der menschlichen Kommunikation der Normalfall ist, sage ich jetzt mal, und ist gar nicht so leicht, das eben sich zu verstehen. Ich dachte, das bringt man vielleicht, hat das was damit zu tun, dass ja dieses Sprechen über die Bücher dann auch wieder ein Missverstehen hervorrufen kann.
Absolut. Und gerade wenn man nur so 2 Minuten hat oder 5 Minuten und das so kompakt in eine Headline oder in einen griffigen, catchy Satz bringen muss, was man sich gedacht hat bei komplexesten Zusammenhängen, das finde ich manchmal wirklich nahezu gewaltvoll. Also diese Verkürzung oder dieses, ne, man schreibt dann auch, es sind ja immer Bücher über, die werden rückgebunden an Themen und an Aussagen und an Verbesserungsvorschläge, wie Gesellschaft anders gehen kann. Das ist schon eine sehr verkürzte Rede oft. Ja.
Wie würde das denn aussehen, wenn wir uns verstehen würden? Also woran würden wir das merken?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich merke es tatsächlich körperlich. Ich merke, wenn etwas in mir sagt, okay, das ist ein Punkt, der resoniert. Wir sind vielleicht gar nicht einer Meinung, aber wir sind irgendwie im gleichen Spielfeld, oder wir haben der Gegenstand der Rede ist so hinreichend geklärt, dass wir wirklich über ein und dieselbe Sache sprechen. Und das ist oftmals ja gar nicht der Fall, weil wir klassischerweise nicht erstmal eine Begriffsklärung machen. Also wenn ich sage, Mutter, meine Mutter, denken alle an ihre Mutter. Es sind natürlich sehr verschiedene Menschen mutmaßlich und sehr verschiedene Kind-Mutter-Verhältnisse. Oder wenn ich sage Demokratie oder Freiheit oder so, müssten wir eigentlich erstmal sehr ausholen und sagen, was meinen wir denn damit? Das machen wir in den seltensten Fällen. Dafür haben wir keine Zeit, darin sind wir auch nicht geübt. Und ja, das Missverständnis, so steht es bei Luhmann im O-Ton, das Missverständnis ist die Regel und das Verstehen die Ausnahme. Und das hat mich, als ich damit das erste Mal in Berührung kam, wirklich ja geschockt, aber irgendwie auch beruhigt, weil ich dachte, deshalb erscheint mir das alles hier so kompliziert mit dem Sprechen.
Aber ist es schon ein Ziel, sich zu verstehen, oder? Also wir sagen mal, das ist jetzt kein normativer Satz, sondern nur ein deskriptiver Satz. Also wir wollen uns eigentlich verstehen, oder würden Sie das so sagen?
Ja, das würde ich so sagen. Ich glaube, das ist ein urmenschliches Bedürfnis, weil einen anderen zu verstehen und auch verstanden werden zu wollen, bedeutet eine gewisse Nähe, oder es etabliert ein Vertrauensverhältnis. Es ist ja wichtig, dass man das Gefühl hat, einem anderen hinreichend vertrauen zu können. Und trotzdem plädiere ich ja in meinem Text auch dafür, das Missverständnis und Missverstehen zu umarmen und nicht sozusagen ja wie so ein zu bestrafendes Kind in die Ecke zu stellen und zu sagen, das ist jetzt aber doof, dass das passiert. Also das gehört, wir müssen es einpreisen in unser Sprechen und entdramatisieren nahezu, würde ich sagen.
Ja, ich versuche mir jetzt konkret vorzustellen, was es bedeutet. Also was bedeutet es ins Konkrete übersetzt, dass wir das Missverständnis umarmen?
Das ist ein sehr konkretes und irgendwie auch ein absurdes Beispiel, aber vielleicht hilft es, wenn ich das erzähle. Ich glaube, es ist aus dem Text gestrichen, ich bin gerade kurz unsicher. Gibt es das Beispiel mit der Jimi Hendrix-Perücke? Nein.
Ich glaube, ich habe es zumindest nicht in Erinnerung.
Okay, ich habe mal in einem Theaterkontext sagte ich dem, zu dem Regisseur irgendwann, also diese Figur, du willst den als 68er erzählen, der braucht eine Jimi Hendrix-Perücke. Und dann meinte der Regisseur, super, super Idee. Und am nächsten Tag hatte der Schauspieler eine glatte, lange Perücke an und sah aus wie Cher und eben nicht wie Jimi Hendrix. Und alles war falsch, diese Figur war falsch und das war dann aber so entschieden und nicht mehr rückgängig zu machen. Und ich dachte, interessant, jetzt habe ich versucht, in so einem griffigen Bild zu sagen, wie diese Figur für mich aussieht und bin radikal missverstanden worden. Ich kann es jetzt aber nicht mehr korrigieren, das ist seine Idee von Jimi Hendrix und jetzt ist das so. Also das, ich weiß nicht, ob es das plausibel macht.
Und dann aber nicht
macht.
Darüber sozusagen sauer sein und versuchen es wieder zu ändern, sondern damit dann versuchen umzugehen.
Richtig.
Und das positiv irgendwie aufzunehmen. Das ist so das
Richtig.
Umarmen.
Richtig, genau. Das ist das Umarmen. Und ich dachte, ich kann mich daran erinnern, dass ich dachte, du hättest einfach klarer beschreiben müssen, was du meinst. Also ne, ich weiß nicht, ob das Beispiel griffig ist. Was sorgt denn noch für Missverständnis? Was denn so ein
Darf ich nur kurz nachfragen?
Ja,
weil ich finde, das ist natürlich jetzt ein schönes Beispiel, aber es ist gewissermaßen auch ein harmloses Beispiel. Sie haben jetzt ja gerade Freiheit zum Beispiel angesprochen. Da ist mir sofort natürlich angekommen. Ja, also bei Freiheit, da gibt es ja schon verschiedene Missverständnisse oder unterschiedliche Verständnisse, die gar nicht harmlos sind. Also der eine sagt Freiheit und meint, jeder darf machen, was er will. Und der andere sagt Freiheit und meint, naja, jeder soll erstmal in die Lage versetzt werden, überhaupt was machen zu können. Also so diese klassische Gegenüberstellung von Freiheit. Und wenn man dann den anderen das in Anführungsstrichen missverstehen oder das Andersverstehen des Begriffs Freiheit umarmt, dann kann es ja auch dazu führen, dass es eben ja, ein Zustand ist, den wir ganz schlecht finden, der gar nicht toll ist.
Absolut, ne, es geht ja nicht darum, kategorisch immer sozusagen wohlmeinend dieses Missverständnis abzunicken oder nicht weiterzusprechen oder nicht dafür einzutreten, dass man dann so verstanden wird, wie man verstanden werden möchte, überhaupt gar nicht. Aber bei diesen gerade bei diesen großen Begriffen geht es, glaube ich, wirklich nur mit Zeit und mit sich gegenseitig zuhören und wirklich aufeinander einlassen, so. Also, so eine kategorische Entscheidung wie die Freiheit von, die Freiheit zu. Möchte ich nicht dazu gezwungen werden, etwas tun zu müssen oder beanspruche ich für mich etwas oder gar alles tun zu dürfen? Das sind sozusagen, da muss man ja erstmal ins Gespräch gehen und das dauert. Und das setzt voraus, wirklich zuhören zu wollen. Ich habe das Gefühl, das passiert einfach immer seltener, dieses Miteinander. Reden. Also wo passiert das? Das habe ich mich letztens gefragt. In welchen Räumen? Das hat sehr viel mit der Frage nach Räumen zu tun. Also in Talkshows? Don't know.
Ich glaube
vermutlich nicht. Da kriegt jeder seine Rolle.
Ja, aber mir fällt gerade ein, sozusagen, will man denn, das war jetzt so ein bisschen mit diesem Freiheitsbeispiel, ist auch noch in einer gewissen Weise harmlos, wenn man es so auf dieser abstrakten Ebene betrachtet. Und wenn man es dann konkret macht, was bedeutet das für die einzelnen Menschen? Also bedeutet das quasi jetzt für einen Menschen, der mehrfach irgendwie körperbehindert ist oder so und der dann eben nicht machen kann, was er will, wenn man ihn nicht in die Lage versetzt? Will der dann wirklich demjenigen zuhören, der sagt, aber Freiheit bedeutet doch, jeder kann machen, was er will. Du kannst ja machen, was du willst. Du hast halt nur nicht die Möglichkeit, das alles zu machen. Also bist doch frei. Also man will, das ist, finde ich, interessant, Sie sagen das ja und das hört man ja immer in den ganzen Gesellschaftsdiskussionen, wo sind die Räume, wollen wir einander zuhören, aber gleichzeitig gibt es, nehme ich zumindest mal an der Gesellschaft, auch einen ganz starken Impuls, den nicht zuhören zu wollen, weil sie so blöde Sachen sagen und gefährliche Sachen, wir können jetzt, fallen Ihnen wahrscheinlich auch tausend gefährliche Dinge ein, die wir eigentlich nicht wollen. Ja.
Absolut. Ich glaube, da diesen Notenschlüssel, mit dem setzt mein Buch ja an. Ich habe mich ausdrücklich versucht, nicht an dieser Debatte, mit wem reden wir und wann reden wir, nicht mehr mit jemandem zu beteiligen, weil ich das sehr kategorisch finde. Und gut, der Notenschlüssel ist aber, alle, die sich als Antifaschisten verstehen, die müssen anders miteinander reden. Das ist ja der Notenschlüssel. Also es geht nicht um die Debatte, rechte Plattform mit Rechten reden. So, diese Grenze würde ich ziehen, natürlich nicht. Also natürlich können wir diese Machtverhältnisse und die völlige Abwesenheit von Dialogwille oder Dialogfähigkeit, die ist klar. So, wenn ich das spüre, muss ich nicht weiterreden. Niemand muss weiterreden. Aber manchmal gibt es ja die Lücken. Die gehen auf und in die kann ich vielleicht reingehen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, genau, der berühmte Onkel auf der Weihnachtsfeier oder so, aber vielleicht beim 10. oder 20. Mal. Kostet Kraft und Anstrengung und Zeit, aber es gibt, glaube ich, immer wieder Lücken, in die kann man gehen.
Inwiefern muss man sich denn eigentlich selbst verstehen, um sich mit anderen verstehen zu können? Ich frage es auch vor dem Hintergrund, dass ich hatte ja in der Vorstellung gesagt, dass die beiden Bücher davor, auch Memoiren, also Memoir war nicht Memoiren, das hört sich wieder anders an, also sozusagen autofiktionales Erzählen, wo quasi ihr eigenes Leben als auch offen daliegende Folie im Hintergrund steht. Und so autofiktionales Erzählen ist ja auch, da versteht man sich ja auch irgendwie selbst dabei, wenn man das tut. Also insofern, inwiefern muss man sich selbst verstehen, um überhaupt den anderen verstehen zu können?
Ja, ich würde denken, es braucht schon ein gewisses Bewusstsein für die eigene Prägung, für die eigenen Vorlieben, für die eigenen Stärken, Schwächen, Eigenheiten. Ja, und je besser ich mich kenne, desto offener bin ich, glaube ich, für andere tatsächlich. Aber ich kann mich natürlich auch nur verstehen im Miteinander, mit anderen. Das bedingt sich gegenseitig, würde ich vermuten. Also Selbstaufklärung, einsam am Schreibtisch, so kann man sich das Memoir schreiben, glaube ich, auch. So darf man sich das nicht vorstellen. Also ich bin ja ein Mensch mit einem Leben und vielen Menschen in meinem Leben. Und auch dieser Schreibprozess sieht ja so aus, dass mein Text das Gegenüber wird. Das wird ja ein Dialogpartner im Schreiben. Das bin ja nicht ich ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt steht der Text da und weiß viel mehr als ich selbst.
Aber haben Sie sich besser verstehen gelernt durch das Schreiben?
Eindeutig, ja. Ja.
Und wer sind Sie? Also was haben Sie dabei gelernt?
Also eine Reise, in die mich das Schreiben, die das Schreiben für mich bedeutet hat, eine Reise, die ich unternommen habe, ist die in das Land der Gefühle. Also die Literatur und insbesondere das Romanschreiben hat es ja häufig mit Emotionen zu tun. Also wenn wir Figuren schaffen, dann sind die immer auch geprägt von ihrem Wünschen, Wollen und Begehren. Und sich über die eigene Gefühlslage klar zu werden und zu verstehen, wann sind die eigentlich am Werk? Wie beeinflussen die auch meine Rede, mein Zuhören, meine Sehnsüchte, meine politischen Gefühle? Das fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Also ein sehr mächtiges Gefühl, das ich in einem Vorgängerbuch Zeige deine Klasse untersuche, das ist die Scham. Und Scham ist ein gemachtes Gefühl, ein politisch gewolltes Gefühl. Also Menschen schämen sich ja nicht einfach, sie werden beschämt. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr erforschenswert. Oder überhaupt also sich Gefühle durch eine soziologische Brille anzuschauen und zu schauen, wie werden Gefühle auch gemacht. Ne? Es gibt diese ursprünglichen, diese 8 Grundemotionen, aber alles, was danach kommt, ist da dann sehr abhängig von Gesellschaften, das geformt. Und das steuert uns sehr viel stärker, als wir denken, auch im Sprechen und im Hören, dieses Gefühlsrad.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Wir sind ja auch immer dadurch beeinflusst, wo wir herkommen, also auch von der Familie, von den Eltern oder wenn wir mit Eltern aufwachsen oder von den anderen Leuten, mit denen wir zusammen aufwachsen. Ihr Buch, was ich schon erwähnt habe, Lügen über meine Mutter, ist ja auch ein Buch, wo es sehr viel um die Mutter geht. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, Sie haben vielleicht auch so nochmal gelernt, inwiefern wir sind, von wo wir herkommen. Also inwiefern uns das beeinflusst.
Oh ja, allein das weite Feld der sogenannten Glaubenssätze. Also was sind die Sätze, mit denen ich aufgewachsen bin? Das ist schon sehr mächtig, ne? Weil diese Sätze ja immer und immer und immer wieder fallen und gehört werden und dann sich sehr stark einprägen. Also so dieses, man darf sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Oder wie war dieser schöne Satz immer, es heißt nicht, Lilly hieß meine Freundin, ich und Lilly, sondern es heißt Lilly und ich. Also der andere kommt immer zuerst. Ja, Geld ist nicht wichtig, ist auch so ein Glaubenssatz. All diese. Haben Sie auch welche?
Also das mit dem, der andere kommt zuerst, kommt mir auf jeden Fall in den Sinn. Muss ich mal überlegen. Wir haben mir fällt jetzt ein, der ist so eigentlich toll banal und meine Mutter würde mir jetzt sagen, was fällt dir das zuerst ein? Wahrscheinlich, ich höre sie schon, wenn sie mich anruft, nachdem sie den Podcast gehört hat. Mir fällt aber ein, du sollst zu Hause essen wie beim Kaiser, dann kannst du zusammen beim Kaiser essen wie zu Hause.
Also
sozusagen
das
sozusagen Benehmen und das, wie man sich zu Hause benimmt, hat eben auch sozusagen einen Einfluss darauf, wie man sich dann außerhalb des Hauses benimmt.
Verstehe.
Und man soll nicht zu Hause aufhören, sich zu benehmen.
Ja.
So habe ich das verstanden.
Ja.
Aber was jetzt nochmal zu der Frage, wie wir sind von oder wie uns das die Herkunft prägt, da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen, wo das sozusagen herkommt. Ist das Kultur, Kultur imprägniert? Also sind wir von den Sätzen, wie Sie jetzt gesagt haben, geprägt? Oder wenn Sie sagen, es hat auch was quasi mit den Genen zu tun? Also es ist auch ein, wir sind auch unsere Vorfahren, ob wir wollen oder nicht, selbst wenn wir sie nicht mal kennen.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist immer wieder auch ein Schock, sich das klarzumachen, dass dieses Ich, das sich so sehr nach nach Ich anfühlt und dass man selbst ist und verkörpert und für das man ja auch haftet mit Haut und Haar, wie sehr das gemacht ist und wie sehr wir immer auch schon geworfen sind, ne, in diese Gesellschaft und genau durch Epigenetik und all diese Spuren, die in uns angelegt sind, die ist, und wer in Deutschland sozialisiert wurde, der hat natürlich insbesondere auch den Zweiten Weltkrieg, ne, auf die eine oder andere Weise im eigenen Körper, und sich das klarzumachen, da könnte man sehr lange drüber nachdenken und sehr viele Bücher darüber schreiben.
Ja, ich hatte jetzt gerade in den letzten Wochen das Kriegstagebuch meines Großvaters gelesen für ein Buch, was ich schreibe. Und da ist mir, das hatte ich schon mal gelesen vor vielen Jahren, aber jetzt habe ich es nochmal gelesen und mit einem anderen Blick drauf. Mir war gar nicht mehr so bewusst, wie krass die Erfahrungen dort auch beschrieben werden. Also da war so Sanitäter an der Front und dann, wie er die Leute verwundet hat und amputiert und was weiß ich, was er alles gemacht hat. Und dann habe ich mich auch gefragt, inwiefern das noch so in mir steckt und inwiefern so sich da so die Linien durchziehen lassen. Habe angefangen, so ein bisschen zu suchen. Ich bin noch nicht sicher, was die Antwort ist. Aber das ist schon interessant, was man im Haus findet, wenn man sich dann nochmal mit seinen Vorfahren auch beschäftigt. Weil man weiß ja auch vieles eigentlich nicht. Also man muss ja dann reden. Man muss irgendwie seine Eltern fragen, wenn sie noch da sind. Oder wenn man Glück hat, sogar die Großeltern noch da sind. Oder wenn es irgendwelche schriftlichen Sachen gibt, suchen.
Ja, und genau, man muss darüber reden, man muss Fragen stellen, unangenehme Fragen, und man muss das Schweigen versuchen zu durchbrechen, das ja sehr stark auch zu dieser Generation dazugehört. Ne? Da gibt es ja auch ein kurzes Kapitel in meinem Buch, das das so streift und sagt, naja, das ist, also meine Elterngeneration gehört zu, das sind Menschen, für die war Therapie zum Beispiel sehr weit weg. Ne? Also sozusagen die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft, mit den eigenen Prägungen, die war nicht, das war nichts, was irgendwie an der Tagesordnung gewesen wäre. Und dadurch wird es auch manchmal kompliziert im Sprechen miteinander, weil diese, ja, die eine Generation, unsere, ist sehr reflektiert im Hinblick auf Gefühle, die jüngere ja noch viel mehr, also meine eigenen Kinder, die sind ja emotional alphabetisiert auf eine Weise, es beeindruckt und berührt und beschäftigt mich, weil ich denke, wow, sind die schnell und klar.
Wie alt sind die?
Die sind 16 und 18 und ich finde das sehr auffällig. Also da ist sehr, sehr viel passiert in dieser Hinsicht, ja.
Also wir sind, wo wir herkommen, wir sind unsere Eltern in einer gewissen Weise. Also wenn ich jetzt nicht, ich habe ja nicht ihr ganzes Werk sozusagen im Blick, aber zumindest jetzt die letzten Bücher, dann würde ich sagen, die positive besetzt ist die Seite der Mutter. Also könnte ich mir vorstellen, sie sind sozusagen, damit so negativer besetzt ist die Seite des Vaters. Der kommt ja aber auch in den Büchern vor, und zwar auch ziemlich prominenter Stelle, würde ich sagen. Haben Sie da so eine, so eine Art Abmachung mit sich selbst getroffen, wie Sie auch das sind und wie Sie damit umgehen?
Also ich würde erstmal sagen, die väterliche Seite und die Beziehung zu meinem Vater, die ist komplizierter, würde ich sagen. Nicht negativer, aber sie belasteter, so könnte man das vielleicht sagen. Die Frage zielt darauf, sozusagen, welche Anteile dieser Seite ich in mir trage.
Ja, das und wie ist man die damit Frage. Umgeht. Also man sagen, ich würde stell's mir leichter oder vor, sagen, mit den positiven Anteilen umzugehen, die man so ererbt hat. Sagen wir mal jetzt nur von ihren Büchern, sozusagen vielleicht die fürsorgliche Seite ihrer Mutter oder sowas, wenn sie das geerbt haben, da kann man, glaube ich, ganz gut mit umgehen. Und wenn man jetzt die andere, aber eben auch die negativen Seiten, die man geerbt hat, wie geht man damit um?
Ja, ich glaube, also die Scham, von der ich eingangs schon gesprochen habe, die ich ja auch immer wieder thematisiere, die ja nicht nur mein Vater für meine Mutter empfunden hat, sondern ich ja dann auch irgendwann, also ich nehme mich an dieser Stelle ja gar nicht raus. Ich glaube, ich fand die so relevant zu erzählen, so erzählenswert, dass ich dachte, okay, das ist größer als ich selbst, über diesen Schatten springe ich jetzt so, und die ist erforschenswert. Also wenn ich erstmal gar nicht mit einem Urteil sozusagen rangehe, sondern ja, mich wie auf eine soziologische Couch lege und mir anschaue, ist ja interessant. Also Neugier und Interesse sind ja erstmal zwei sehr dankbare Vorzeichen, mit denen ich losgehen kann und Dinge erforschen kann. Und ich habe den Eindruck, wann immer ich etwas verstehe, da sind wir wieder beim Verstehen, dann wird es leichter und auch einfach zu erzählen. Und das ist der Motor auch, ne, diese Dinge erzählen zu wollen, auch gerade wenn sie wehtun. Da zieht es einen ja hin. Also ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit vielleicht.
Man kann ja auch versuchen, das sozusagen abzuspalten. Also ich habe schon oft auch im Podcast mit Leuten gesprochen, die schwierige, in Anführungsstrichen, ich erinnere mich gerade an Michael Roth, den Politiker, dem habe ich gesagt, sie hatten ja auch eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater. Das ist mir ins Wort gefallen, hat schwierig, beschissen. Ja.
Oh ja.
Also das war so, da ich war nicht mein Einverstand, dass ich es schwierig nenne.
Ah ja.
Und der hat es auch quasi den Kontakt dann auch komplett abgebrochen und so. Das ist ja auch eine Art und Weise, mit den negativen Seiten umzugehen. Aber Sie würden eher dazu plädieren, versuchen, das sozusagen zu integrieren in das eigene Selbst.
Ja, also ich habe alle erdenklichen Versuche unternommen, mit diesem Erbe ja vielleicht nicht ins Reine zu kommen, aber irgendwie so zu leben und darüber so zu schreiben, dass es sich okay anfühlt. Und es gab auch mal eine Zeit, da haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Also und dieser Kontaktabbruch oder das nicht mehr sprechen, ich glaube, es ist letztendlich für mich immer die schlechteste Variante, weil dieses Abschneiden, Abbrechen, es funktioniert nicht. Meine Mutter hat mal ein sehr schönes Bild geprägt. Sie sagte, naja, du musst die Nabelschnur ja nicht, du musst sie nicht abtrennen, es geht gar nicht. Ist ja dein Vater, ist deine Herkunft. Aber lass doch locker. Also bring ein bisschen Luft oder Abstand zwischen euch. Und dann geht es meistens ja wirklich besser. Das ist ja interessant. Was macht Zeit und Raum? Sind nicht die schlechteren Beziehungen.
Wir sind die Leute, die vor uns gelebt haben, unsere Vorfahren. Und wir sind ja auch unser Körper. Das ist jetzt von dem einen Buch zum nächsten so ein bisschen, weil in dem Buch Junge Frau mit Katze, da geht es ja ganz stark um den Körper und wie unser Körper uns bestimmt. Also es ist die Geschichte einer jungen Frau mit einer Katze, die ich habe zumindest bis nicht herausgefunden, warum, aber es wird nicht ganz klar, also die auf einmal große körperliche Leiden hat, krank wird und dann versucht, das zu klären. So jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Ja. Sie können es gerne korrigieren, wenn ich es zu plump zusammengefasst habe. Also ja, wie würden Sie das aussagen, inwiefern sind wir unser Körper? Kann man das überhaupt differenzieren? Sind wir nicht nur unser Körper oder wie würden Sie das sagen?
Ja, wir haben einen Körper, wir sind unser Körper und diese junge Frau, die ist ja ein sehr geistiges Wesen, die studiert, die promoviert und da gibt es auch, dieses Studium bedeutet auch eine krasse Distanz zur Herkunftswelt, ist sicherlich auch eine Abgrenzung drin zur eigenen Mutter, die immer auf den Körper reduziert wurde. Und sie muss Schritt für Schritt lernen, dass sie diesen Körper hat und dass sie sich um den kümmern muss und dass sie nicht allein aus Geist besteht. Naja, und das, was ihr da passiert ist, ist eigentlich so ein klassischer Zusammenbruch mitten in der Prüfungsphase. Also sie steht kurz vor der Verteidigung hat große, große Angst zu sprechen. Also es ist ja eine mündliche Prüfung, wenn man seine Promotion verteidigt und gerät in eine Krise und der Körper schlägt Alarm und sie muss den Körper verstehen lernen, lesen lernen. Vor allem muss sie bei vielen Ärztinnen und Ärzten sitzen und ja auch sagen, was sie hat. Also da sind wir auch wieder beim Sprechen, es ist gar nicht so einfach manchmal den Körper oder körperliche Empfindungen, Schmerzen zu übersetzen.
Ja. Der Körper setzt uns ja auch Grenzen. Es kommt natürlich auch an, welchen Körper man geschenkt bekommen hat, in Anführungsstrichen. Kann man sich ja nicht aussuchen, bekanntlicherweise. Für manche ist es vielleicht auch erstmal, oder wenn man jung ist, kann man sagen, es ist oft auch, setzt einem nicht nur Grenzen, sondern zeigt einem ja auch Möglichkeiten und gibt einem Freiheiten. Aber also ich bin jetzt nicht 40, bin ich gleich mal 41. Da merkt man spätestens, dass der Körper und das Grenzen setzt und das wird dann immer weitergehen wahrscheinlich so. Ja. Ist das, wie geht man damit um, wenn Sie sagen, ist das auch was man dann so ähnlich wie das Missverstehen und die negativen Seiten der Vorfahren integriert?
Richtig, immer. Alles muss umarmt werden. Nein, es gibt ein Erlebnis, das war für mein eigenes Leben viel prägender und entscheidender, als ich es mir lange eingestehen wollte. Das erzählt Junge Frau mit Katze auch, allerdings in der Rückblende und nicht sehr prominent. Ich musste am Kopf operiert werden mit knapp wie alt war ich da? 20, 21? Also wirklich mit, die Haare mussten abrasiert werden und man wusste nicht, was ist das, und hat Krebs vermutet. Und es war ein größerer Eingriff, ist dann relativ schnell verheilt und so. Und da war ich aber schon dicht am Tod für meine, also und auch in der Befürchtung anderer. Und meine Eltern fanden es natürlich total schrecklich, mein Partner, meine Freunde und so. Das war, genau, das war eine sehr existenzielle und prägende Episode. Und ich habe, also man spürt es, also ich spüre es ja auch noch, eine sehr, sehr große Narbe auf dem Kopf, also wann immer ich Haare wasche.
Und hat sie das dann, würden Sie sagen, dieses Erlebnis hat sie nachhaltig bis heute beeinflusst, dass, ja, dass sie so alt mit 20, wo man ja hofft, nicht so nah am Tod zu sein, auch wenn man es natürlich niemals weiß, so nah am Tod waren?
Ja, also das hat sich schon in der unmittelbaren Zeit danach gezeigt, dass ich sehr, also ich habe andere Entscheidungen getroffen, und ich glaube, dieses Bewusstsein für die, ja, Verletzlichkeit des eigenen Körpers, die hat mich nie wieder verlassen. Dann, also danach habe ich schon gelebt, und zwar in alle Richtungen. Also einerseits ist mir das, was die Protagonistin im Buch hat, nämlich diese Angststörung, die ist mir nicht fremd, ne? Also sozusagen die Sorge, kann da wieder was sein und was ist das und so. Das ist mir eine Zeit lang geblieben, aber ich habe auch sehr viel beherzter gelebt und sehr viel beherzter Entscheidungen getroffen. Und ja.
Ja, das ist immer so die, sagt man sozusagen, in der Thanatologie, also in dem die Leute, die sich mit dem Tod beschäftigen, entweder Carpe Diem, kommt aus der Endlichkeit heraus, also nutze den Tag, sei beherzt, gehe an, du wirst eh sterben, also nutze deine Zeit wenigstens. Ja, oder Memento Mori kann man doch sagen, das ist, erinnere dich daran, sei nicht zu wild, denn du könntest jederzeit sterben, achte auf dich. Und so, das sind so die beiden Seiten, die dann an einem ziehen, wenn man sich bewusst macht.
Ja, und ich muss gar nicht in der Vergangenheit sprechen. Ich glaube, ich lebe beides. Also ich würde sagen, inzwischen bin ich sehr im Tag. Also ich genieße und feiere und lebe jeden Tag sehr, sehr, sehr bewusst. Aber genau, die Angst, die ist fast gar nicht mehr da. Das ist interessant. Das hat vielleicht mit dem Alter zu tun.
Ja. Die Angst vor dem Ende, vor dem Tod, oder Sie meinen einfach so allgemein eher so eine Ängstlichkeit?
Beides. Das ist irgendwie, das ist gerade überhaupt nicht laut. Das ist ganz interessant. Weiß nicht, was das ist.
Dann müssen wir jetzt mal den Hörerinnen und Hörern noch sagen, wie alt Sie sind. Mitte 40, glaube ich, oder?
Nein, ich werde nächstes Jahr 50. Ich bin 49. Also dieses Jahr 49.
Also ist das vielleicht ein Alter, wo man sagen, noch nicht so alt ist, dass der Tod wieder präsent wird? Weil es kann ja dann, also höre ich ja auch in Gesprächen, irgendwann ist es einfach,
na klar,
wird es offensichtlich näher, und wo wir ja nicht wissen, wie weit es wächst, was ich gerade schon mal sagte. Jetzt nochmal den Bogen wieder zurückzugehen. Wir sind, wo wir herkommen, wir sind unser Körper und wir sind auch, was wir sagen, wie wir sprechen, die Sprache, die uns beigebracht wird. In Ihrem neuen Buch geht es ja auch um den Dialekt und die Art und Weise, also sozusagen ein Pfälzer Dialekt in Ihrem Fall, weil Sie in der Pfalz im Hunsrück aufgewachsen sind, genauer gesagt, da wo die Mosel in den Rhein fließt in der Nähe. Das ist sozusagen eine bestimmte Art zu sprechen. Wir sind eben auch, ja, wie wir gelernt haben zu sprechen. Also sozusagen über die Art und Weise der Sprache wird ja auch ganz viel Persönlichkeit vermittelt, würden Sie auch so sagen, oder?
Absolut. Also Sprache, also Identität und Sprache sind so verklammert ineinander. Und ja, wir werten natürlich auch sehr stark, ne? Also unbewusst, bewusst hat jemand eine große Eloquenz. Gibt es einen Dialekt? Gibt es Akzent? Gibt es, ist die Stimme, also die Stimme, das wird immer unterschätzt. So kommt es mir vor, manche Stimmen findet man sehr sympathisch, andere haben eine Frequenz, die hat es schwerer oder die ist sehr besetzt. Und das macht man sich, glaube ich, viel zu selten klar, was da alles mitschwingt und mit reinspielt beim Hören, auch beim Zuhören.
Und jetzt, wenn man sich das so vergegenwärtigt, so viele Dinge, die wir alle sind, obwohl wir uns ja gar nicht ausgesucht haben, also weder die Familie noch den Körper noch die Sprache, was können wir uns eigentlich überhaupt noch aussuchen? Also wie viel Eigenanteil ist in dem, was wir sind eigentlich?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde ja vermuten, das sind dann schon auch, das sind die Gedanken, ne? Sind die Gedanken und die Entscheidungen, die ich treffe am Tag, über die habe ich eine gewisse, vielleicht nicht Macht, auch nicht Kontrolle, aber da gibt es einen Spielraum, würde ich denken. Ja, der Mensch kann denken, der Mensch kann sehr, sehr, sehr viel mehr, das ist auch gut, aber die Gedankenfreiheit oder auch die Mündigkeit, ne, das ist ein wichtiges Wort in meinem Buch, die finde ich schon sehr entscheidend. Der Mensch kann selbst denken und sich ein ein Bild machen, er kann ein Urteil fällen, er kann, ja, ich kann darüber entscheiden, was, wem schenke ich Aufmerksamkeit, wem oder was. Aufmerksamkeit ist ja die, was für eine kostbare Ressource, ne? Also was lasse ich überhaupt ran und rein, ja, von dieser Flut an Sprache, Nachrichten, geschrieben, gesprochen, generiert, gepostet. So viel Sprache, unglaublich. Und das ist sehr seltsam für eine Schriftstellerin, sich darüber zu beschweren.
Aber die Gedanken sind ja dann wiederum auch ja in, und nur im Medium des Körpers, in der Form der Sprache und auch so, wie wir es gelernt haben, zu denken, ja, irgendwie.
Ja, das ist richtig. Und trotzdem glaube ich, da liegt der größte Spielraum. Und natürlich in der Rückkopplung zu den Emotionen, ne? Also ich kann schon auch, wenn ich darauf achte, wie ich fühle oder mir das klar mache, bin ich gerade wütend, traurig, enttäuscht, was auch immer, habe ich einen gewissen Spielraum in meiner Reaktion. Also es ist ein minimaler Abstand zwischen Tat und Gefühl oder Gedanke und Satz oder das, ich finde diese Lücken, die sind wichtig, sich die klar zu machen. Ich muss nicht losschlagen, ich kann vielleicht innehalten.
In der Tradition, sei es jetzt religiös oder andere Traditionen, spricht man ja auch davon, dass der Mensch eine Seele hat, einen individuellen Kern, das könnte man ja sagen, dass ein modernes Wort für die Seele ist, auch eine persönliche Identität, also etwas, was erstmal nicht fremdbestimmt ist, sondern was wirklich nur dieser eine Mensch hat. Können Sie damit was anfangen?
Das ist so lustig. Ich bin in einer Zeit einer Universität gewesen, da war die Dekonstruktion überall, also und in der Dekonstruktion zufolge gibt es natürlich nicht in Ansätzen so etwas wie eine Seele. Das ist alles Struktur, Sprache, gesellschaftlich geformt. Dann habe ich Kinder bekommen und mit der ersten Geburt, ja, da lag dieses kleine Wesen vor mir und ich dachte, ich muss die Dekonstruktion nochmal überprüfen, weil natürlich ist das, hat dieses kleine Menschlein eine Seele und zwar eine unverwechselbare und eine Persönlichkeit und eine, ja, einen Kern, der natürlich komplex ist, ne? Aber das hat mich ganz schön verwirrt.
Also Sie haben sozusagen die Dekonstruktion nicht nur als akademische Spielerei, sondern so richtig als Lebens- und Weltverstehen verstanden.
Ja, absolut. Das war für mich, ich habe das sehr, sehr ernst genommen. Und das hatte sehr viel auch, es hat sehr resoniert mit dem, wie ich Leben, Gegenwart, Gesellschaft wahrgenommen habe. Ja.
Das wäre jetzt ein anderes Thema. Würde ich jetzt aus akademischem geisteswissenschaftlichem Interesse auch gerne abbiegen. Machen wir jetzt aber nicht, sondern ich würde gerne nochmal bei der Seele bleiben. Aber können Sie mit so einer Vorstellung was anfangen, dass diese Seele etwas ist, was auch bleibt, wenn jemand stirbt?
Ja, sehr. Sehr. Und ich glaube sogar auch, dass eine Seele wandern kann. Das glaube ich tatsächlich auch. Und dass sie bleibt, dass sie eine gewisse Unverletzlichkeit hat. Also eine Robustheit, daran glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass man seine Seele ein Stück weit verraten oder verkaufen kann. Das habe ich so noch nie laut irgendwo gesagt. Das ist ein bisschen befremdlich, das zu tun. Aber ja, je älter ich werde, desto deutlicher kristallisiert sich dieser Glaube heraus.
Also tatsächlich dann ist die Seele, ist, wenn man sie verraten kann, dann ist sie ja irgendwie auch fest. Also dann hat sie sozusagen einen Kern, den man sonst könnte sie sich ja einfach entwickeln, könnte man auch sagen. Ja, dann würde sie mal, die Seele ist ein bisschen so, und dann ist sie so, je nachdem, wie man gerade ist. Aber sie würden tatsächlich das, also sagen, es gibt eine Seele, die unsere Persönlichkeit ausmacht und da müssen wir uns irgendwie mit der auseinandersetzen im Laufe des Lebens.
Vielleicht, das würde ich so sagen und vielleicht ist es ein Wort, das ein bisschen weniger aufgeladen ist. Das ist die Integrität. Ich glaube, jeder Mensch spürt und weiß, wann immer man selbst seine Integrität verletzt oder wenn sie verletzt wird. Ich frage mich gerade, ob das geht von außen, weil eigentlich muss man es zulassen. Genau, man muss es eigentlich zulassen. Es geht gar nicht von außen.
Dass die Integrität verletzt wird?
Glaube ich nicht.
Ja, das ist fast ja schon existenzialistisch. Also sagen die Entscheidung, wer man selbst ist, richtig, so à la Sartre, die treffe ich selbst, egal was außen ist.
Naja, das sind natürlich, also ich kann mir widrigste und schrecklichste und fürchterlichste Umstände vorstellen, aber es gibt ja immer wieder Zeugnisse davon, dass Menschen das schaffen, die Seele zu behaupten vor den Zugriffen anderer. Ich finde das sehr, ja, sehr beeindruckend und berührend, wann immer mir solche Zeugnisse begegnen. Ne? Also.
Und jetzt nur, weil ich das vorhin, sind wir einfach drüber hinweggegangen, aber Sie haben ja gesagt, Sie glauben letztendlich schon noch an ein Fortbestehen der Seele nach dem Tod.
Ich habe mir das jetzt noch nie so konkret auf. Ich habe mir noch keinen Plan gemacht. Ich muss gestehen, also ich bin ja sehr protestantisch sozialisiert. Das war ein wichtiger Teil in meinem Leben. Dann, genau, ich saß mal in einem Projekt zur Frage, bist du, wer es glaubt, wird selig, hieß das. Da ging es darum, bist du Agnostikerin, bist du Atheistin? Glaubst du überhaupt, was glaubst du? Und ich habe diesen unglaublichen Satz gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich bin froh, dass es ihn gibt. Herrlicher Widerspruch, das beschreibt es ziemlich genau. Ich habe den Glauben und die Religion sehr lange weggeschoben, glaube ich. Durfte irgendwie keine große Rolle mehr spielen in meinem Leben. Das wird aber gerade wieder sehr viel lauter. Und ich könnte meinen eigenen Glauben gerade noch gar nicht so gut beschreiben. Also vielleicht, ich würde jetzt ins Schwimmen kommen, wenn ich darauf präzise antworten sollte.
Aber vielleicht können Sie beschreiben, woher es kommt, dass es lauter wird.
Das hat mit Sicherheit zu tun damit, dass angesichts dieser, Polykrise trifft es ja schon gar nicht mehr, dieser Polykrise, dass ich den Eindruck habe, dass bei allen Kämpfen, gesellschaftlichen und Forderungen, Maßnahmen, politischem Handeln, dass wir irgendwie auch an der Frequenz arbeiten müssen, also an einem immateriellen Miteinander. So, also das kann man beschreiben mit, was ist die Atmosphäre, die man kreieren möchte, wie begegne ich einem anderen Menschen? Das verändert eine Situation. Und die Aufmerksamkeit auf all diese Ebenen, die gern so als sekundär oder irrelevant weggekehrt werden. Das ganze Feld des Spirituellen, so würde ich sagen, das ist für mich um Klassen lauter geworden in den letzten Jahren. Es ist wie so ein anderes Einstiegsfeld und es ist auch eine Ressource, würde ich denken, für das eigene Handeln.
Eine Ressource eher, um zu verstehen, wie man selbst handeln kann im Bezug auf, Sie haben jetzt Polykrisen gesagt, also sozusagen, ich sage das mal, den schlechten Zustand unserer Gegenwart, wie man da handeln kann, oder eher als Ressource für einen inneren Fluchtpunkt, sage ich jetzt mal. Es könnte ja Spiritualität auch sein. Also klar, hier ist alles schlimm, aber ich weiß, es ist nicht alles.
So. Nein. Also ich glaube, es geht bei mir, auch in all meinen Texten, geht es immer irgendwie um Ermächtigung und es geht um Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit. Das ist irgendwie ein Wortungetüm. Ich suche immer nach einem besseren Wort. Aber ich glaube, das ist so, so wichtig, dass kann ich nur für mich selbst sagen, das, was ich tue, muss irgendwie Sinn machen. Ne? Die Suche danach, wo trägt man seine 50 Cent hin im eigenen Handeln? Wo hat man einen Hebel, der wirklich auch irgendwie Kraft entfalten kann? Genau, dazu ist, um den immer wieder neu zu suchen und neu anzusetzen, brauche ich zunehmend das Spirituelle, das merke ich sehr, sehr deutlich. Auch weil es mich ja anbindet an größere Zusammenhänge. Ne? Also auch an den Himmel und die Erde und alles Nichtmenschliche, diese ganze Welt, die ja auch lebt und beachtet und geschützt werden muss.
Und wenn man stirbt, dann geht man ja sozusagen auch wieder in diese Welt ein. Ne? Man wird beerdigt, der Pfarrer spricht oder die Pfarrerin spricht den Satz, sagen Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub. Aber wenn man dann christlich beerdigt wird, sozusagen ein altes Bild für genau diese Verbundenheit. Also man kommt ja auch daher, also man, wo auch immer der erste Mensch herkam, aber er kam auch was aus dieser Erde raus irgendwie. Das ist sozusagen auch einen kleinen Moment des sich mal davon emanzipierens, bevor man wieder eingeht.
Absolut, ja, und man steckt in diesem Kreislauf und ich glaube, Verbundenheit ist ja sowieso ein Schlüsselwort. Wenn mich etwas interessiert, auch an politischer Arbeit, dann ist es Verbundenheit. Ich glaube, ich war auch immer die Schiedsrichterin in der Familie, also es ist kein Zufall, dass ich gerne zwischen Gegensätzen oder zwischen Polen nicht vermittle, aber sozusagen diese Verbindungen herstelle. Das ist, glaube ich, ein Reflex. Also auch wenn ich auf irgendeinem Podium sitze, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht den Job der Moderatorin oder der Moderation mache, weil ich immer sofort denke, wir müssen hier miteinander sprechen. Kann nicht sein, dass hier nur so jeder seins sagt. Das ist ein Reflex nahezu. Ja.
Das ist jetzt passt auch wieder zu dem Umarmen der Missverständnisse und den anderen Dingen, die wir vorhin hatten, weil ich hatte jetzt natürlich, oder was heißt natürlich, für mich ist es natürlich, weil es meinem Charakter entspricht, auch so ein bisschen, habe ich auch mal so den Impuls, mich dagegen zu wehren. gegen dieses Verbundensein mit allem anderen, weil das will ich ja gar nicht unbedingt. Mhm. Da sind ja auch so viele Sachen dabei, die ich irgendwie blöd finde und die ich ablehne, mit denen ich wirklich gar nicht verbunden sein möchte. Mhm.
Mhm. Naja, also ich hatte gerade auf den Lippen, mich selbst ein wenig zu korrigieren, weil umarmen ist tatsächlich ein sehr starkes Wort. So wie ich zum Beispiel auch mit Liebe, also alle sollen einander lieben und so, das würde ich zum Beispiel für mich gar nicht wollen. Ich möchte nicht von allen geliebt werden und ich möchte auch nicht alle lieben. Respekt ist vielleicht das vorsichtigere Wort an der Stelle. Und vielleicht könnte man sagen, es geht nicht so sehr darum, das Missverständnis zu umarmen, aber eben es anzuerkennen als Fakt. Es ist immer da. Es ist immer da. Und wenn wir es ignorieren und versuchen, das zu kaschieren und wegzureden oder zu leugnen, wird es komplizierter, glaube ich tatsächlich. Und Verbundenheit, ja, das sind immer so romantisierende Begriffe. Ich glaube, für mich ist es erstmal verbunden damit, dass ich, ja, die Verbundenheit ist verbunden damit, dass ich einen anderen Menschen in seiner Menschlichkeit sehe. Ist erstmal sehr basic.
Aber Sie haben ja auch gesagt, mit der ganzen Welt, also sagen nicht nur mit den Menschen. Und dann könnte man, sag ich jetzt sozusagen als Todespodcaster, auch sagen, die Endlichkeit ist eigentlich das, was, was der. Das eine Merkmal, was man wirklich bei dieser ganzen Welt, sogar beim Universum, soweit wir wissen, als Verbindungsmerkmal herausfinden kann. Also sagen, alles wird vergehen.
Alles wird vergehen. Das ist das geteilte Merkmal. Und das verbindet uns, ob wir wollen oder nicht. Aber wir denken und leben nicht von der Endlichkeit her, viel zu selten. Und wir sprechen auch nicht von der Endlichkeit her.
Jetzt haben wir die Möglichkeit, aber das ist dann, Sie würden sagen, so ein bisschen so diesen Kulturpessimismus, wir machen es zu wenig, man sollte es mehr machen, das habe ich jetzt rausgehört.
Was ist daran kulturpessimistisch?
Es war jetzt eine Unterstellung, weil es oft dann in einem Satz gesagt wird früher haben Leute es mehr gemacht, das habe ich Ihnen jetzt sozusagen unterstellt, aber das nehme ich zurück.
Im Gegenteil, ich bin eine grausame Optimistin bin ich. Ich kann mit Kulturpessimismus nicht so viel anfangen.
Das nehme ich zurück.
Was ich aber interessant finde, ist sozusagen, ich interessiere mich ja auch in meinen Texten oft für geschichtliche Zusammenhänge, ich finde es schon sehr, sehr spannend, eben genau über den eigenen Tellerrand zu schauen, das heißt nicht nur in andere Kulturen und Gesellschaften, sondern eben auch zurück und zu schauen, wo sind denn da utopische Überschüsse, wo gab es denn da Ideen, Konzepte, die man produktiv machen könnte für die Gegenwart, also dieses The Road Not Taken heißt es in der angelsächsischen Geschichtsschreibung, das finde ich einfach sehr, 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 sehr gut, ne? Also auch mal zurückzuschauen ohne, also nicht unter diesen kulturpessimistischen Vorzeichen, genau, aber alles ist endlich und ich glaube, dieser Gedanke, der scheint so wenig zu unserer Gegenwart zu passen. Also wir schieben ja alles weg, was mit Tod zu tun hat, von den Friedhöfen über. Genau, also diese Selbstoptimierung, die wir betreiben, die hat damit zu tun, glaube ich, sehr, sehr stark, dass wir den Tod versuchen zu bannen und versuchen, was zu kontrollieren, was nicht kontrollierbar ist, weil er einfach, wie heißt das bei Rilke, weint mitten in uns, ne? Der ist, genau.
Sagen Sie, da fällt mir tatsächlich, du sollst dein Leben ändern ein. Also das sozusagen, man könnte ja auch sagen, die Selbstoptimierung ist quasi der Blick auf den Tod und die Anerkenntnis, okay, das bedeutet, ich will mich wenigstens in der wenigen Zeit, die ich habe, optimieren, damit ich was schaffe. Also ich finde, die Selbstoptimierung hat eigentlich auch viel mit Endlichkeit zu tun und man, natürlich vielleicht nicht, es sind alles auch unterbewusste Prozesse, aber etwas, was ja eigentlich ohne diese Endlichkeit gar nicht zu denken ist, weil warum sollte man sich auch mit so viel Druck und so viel Leid, was damit auch zu tun hat, eigentlich optimieren wollen, wenn es nicht dieses Ende am Horizont gäbe.
Ah ja, jetzt müssten wir, das wäre interessant, das würde mich interessieren, jetzt vielleicht, zum Missverständnis, verstehen wir beide dasselbe unter Selbstoptimierung? Das würde ich gerne mal überprüfen, gerade wenn es okay ist. Also ich denke an Fitnessstudio, ich denke an Schönheitskorrekturen, ich denke an ein krasses Karriere- und Leistungsdenken. Also ich habe schon sozusagen da sind wir beim Körper wieder, diesen gepeitschten Körper und dieses, genau, also das Pferdchen, das laufen muss. So das sehe ich vor mir, wenn ich Selbstoptimierung sage. Vielleicht meinen Sie das gar nicht.
Doch, ich meinte das schon auch. Also, ich würde sagen, so aus dem Kleinen, was man hat, das Maximale rauspressen. Ja, also das ist ja sozusagen, die meisten Leute gehen ja nicht ins Fitnessstudio, weil es ihnen so viel Spaß macht. Das gibt es sicherlich auch. Mhm. Aber viele gehen da auch dahin, weil sie denken, sie müssen gesund bleiben und sie wollen irgendwie gut aussehen und so. Und das kann man schon auch, finde ich, als Auseinandersetzung mit der Endlichkeit halt verstehen.
Ja, aber ist es eine bewusste, das ist die Frage. Und was heißt das meiste? Das ist eigentlich die interessante Frage an der Stelle. Was heißt das meiste herausholen? Also was ist das gute Leben? Was ist das gute Leben? Das ist ja...
Individuell wahrscheinlich.
Individuell, ja. Naja, und ich finde aber Selbstoptimierung, bei mir hängt das schon immer ein sehr stark von Normen geprägter Spiegel mit im Raum, wenn ich das höre. Also sozusagen, ich muss sozusagen so aussehen, wie ich denke, dass ich aussehen soll, oder ich muss diesen Schritt auf der Leiter emporklimmen. Also da ist schon ein höher, schneller, weiter drin, das ich ziemlich lebensfeindlich finde. So, das mag jeder für sich entscheiden können, ist richtig so. Ich glaube, davon, das wäre ein väterliches Erbe, das ich darin höre. Da bin ich skeptisch.
Ja, ich bin da auch skeptisch, und ich wollte nur versuchen, sozusagen die Gegenposition einzunehmen, weil ich es schon interessant finde, weil wenn man sagt, wir reden zu selten über die Endlichkeit, da muss man immer gleich mitdenken, ja, was würde sich denn ändern, wenn ich über die Endlichkeit rede? Das eine ist natürlich, dass man eben, sind wir so ein bisschen bei dem Momentum Mori oder Carpe Diem. Also es kann natürlich in beide Richtungen einziehen, wenn man sich die Endlichkeit ins Bewusstsein holt.
Also wenn man es einmal groß ziehen will, ich frag mich das schon, wie würde diese ganze Debatte um Sorgearbeit aussehen, wenn wir bereit wären, den endlichen, fragilen, sterblichen, bedürftigen Körper als Norm und Normalität ins Zentrum zu stellen. Körper sind nicht unendlich belastbar, sind nicht unendlich ausbeutbar, und früher oder später bedürfen wir alle der Sorge. Also wir bedürfen der Sorge, wenn wir ganz, 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 ganz klein sind, wenn wir Glück haben, erst wenn wir ganz alt sind. Aber immer wieder ist das ja nicht die Abweichung, sondern passiert sehr viel häufiger, dass wir der Sorge anderer bedürfen, als wir uns das klar machen. Und ich finde, das erzählt dieses selbstoptimierte Selbst schon sehr stark weg. Und nichts an der Politik ist darauf ausgelegt, auf diesen vergänglichen, endlichen, fragilen, bedürftigen Körper. Nichts daran. Also das Gegenteil. Das wäre anders.
Da fällt mir jetzt natürlich so ein bisschen gleich die religiöse Tradition ein, sozusagen als Theologe, weil es ja die Idee gerade in der christlich-biblischen Tradition ja auch immer wieder gibt, sozusagen Jesus wendet sich zu den Verwundeten, zu den Schwachen, zu den Armen und versucht ja gerade, oder geht zu den Leprakranken, also sozusagen versucht sie sozusagen nicht zu exkludieren, sondern hineinzuholen. Also es wäre auch eine Weise, wie ein spirituell, man könnte sagen, religiöser Blick, wenn man ihn ins Bewusstsein holt, ja, das Bewusstsein schärfen könnte für einen anderen Aspekt nochmal.
Jesus ist mir interessanterweise immer geblieben. Ich habe mal einen Text geschrieben, Jesus war meine erste Liebe. Das war auch so.
Den habe ich nicht gelesen heute. Der ist mir durch die Lappen gegangen. Also wenn ich diese Überschrift gelesen hätte, ich ihn natürlich sofort gelesen.
Das war ein Essay für den RBB, ein Weihnachtsessay. Genau, und ich erzähle darin, wie ich sagen, diese, damals gab es noch Matrizen, die hatten so einen ganz speziellen Geruch im Unterricht, also so Blätter, die aus so einem komischen Kopierer kamen. Und genau, Jesus hatte so langes Haar und ich fand das einfach ganz, ganz toll, wie der so war. Also alles, was mir durch den sonntäglichen Kindergottesdienst vermittelt wurde. Und bei aller Skepsis, die ich dann irgendwann in der Pubertät auch hatte, diesem Konzept Gott gegenüber, Jesus ist nie weggegangen. Also genau dieses Primat der Nächstenliebe und der tiefen Liebe für all das, was nicht dazu gehören soll. Also heute sagen wir Othering, alles, was als das andere und Fremde, bedrohliche, nicht funktionale erzählt wird. Das ist mir sehr, sehr nah am Herzen.
Ist ja auch eine schöne Erklärung dafür, warum es eigentlich dieses komische Gottvater und Gottsohn gibt, was ja andere Religionen dann immer nicht verstehen und sagen, was soll das eigentlich? Dass es den Jesus eben dafür brauchte, um uns dieses komische Konzept von Gott eben etwas näher verständlich zu machen. Und das ist der Versuch. Ja. Deswegen wurde er erfunden sozusagen.
Ja, genau, das ist zum Beispiel etwas, also genau, dass Jesus erfunden sein soll.
Naja, erfunden im...
Ich weiß, aber trotzdem, das ist so ein Satz, den gehe ich emotional nicht mit.
Das finde ich gut. Das machen Sie ja sozusagen in diesem Christmon-Podcast, dem vermeintlich christlichen Moderator, sagen Sie, so nicht. Jesus ist nicht erfunden worden. Oder will ich auch gar nichts gegen sagen, aber ich will jetzt noch als Schlusswort einen Satz vorlesen, den ich mir extra aufgeschrieben habe. Ein Schlusssatz, und zwar ein Schlusssatz aus Ihrem Buch Lügen über meine Mutter. Mhm. Das ist nicht der ganz Schlusssatz, weil das Buch hat ja sozusagen zwei Teile. Einmal wird die Geschichte erzählt und dann gibt es so einen Reflexionsteil, wo die Erzählerin nochmal reflektiert über das, was sie so erzählt hat. Und das ist jetzt nicht der ganz Schluss, aber fast Schluss. Und da steht, mit dem Gefühl, dass meine Mutter ihr gab, genauso wie mir, dass egal was passiert und wie falsch es zu sein scheint auf der Welt und mit den Menschen, alles schon irgendwie gut gehen würde. Das ist sozusagen ein ganz intensives Gefühl, was Ihre Mutter Ihnen gegeben hat, ein Hoffnungsgefühl irgendwie. So.
Ja, sie hat mich beschützt, sie hat mich gehalten oder sie hält mich, also sie lebt ja und sie lebt und wie sie lebt, ist eine wichtige Gesprächspartnerin immer noch. Und das berühmte Urvertrauen, dieses Zauberelixier Ja, damit hat sie mich beschenkt und in die Welt geschickt. Und also ich habe es vorhin ja schon zitiert, dieses Konzept der grausamen Optimistin, das ist natürlich eine übertriebene Rede, aber nur weil sozusagen ab einem bestimmten Punkt kann es auch schwierig sein, immer noch optimistisch zu bleiben, weil man auch manchmal anerkennen muss, dass etwas zu spät ist. Und trotzdem ist dieses nach vorne gerichtete, ja, weiß nicht, dieses Unerschütterliche, das hat sie mir im Grunde vorgelebt. Gar nicht so sehr erklärt oder in Glaubenssätze verpackt, sondern das war sie. Das ist, genau, die hat eine große Lebensfreude. Das ist, glaube ich, also die Freude, die habe ich, glaube ich, von ihr. Ja.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Drescher.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war über das Ende Folge 61. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.